Liebe Hörerinnen und Hörer, in der vergangenen Woche begleiteten uns bis gestern in den Wochentagslesungen Abschnitte aus dem Buch des Propheten Hosea. Für mich stellt dieses Prophetenbuch einen der schönsten Texte des Ersten Testamentes dar. Reflektiert und meditiert, ergründet und durchmisst es doch am tiefsten in der erstbundlichen Literatur die Liebe Gottes zu seinem Volk. Es schenkt uns einen tiefen Blick in die Abgründe des göttlichen Liebesempfindens. In diesem Impuls möchte ich einige wenige Aspekte dieser hohen geistlichen Reflexion über die göttliche Liebe skizzenhaft aufzeigen. Verbunden mit dem Wunsch, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht bei Gelegenheit sich dem gesamten Buche einmal widmen oder Möglichkeiten suchen, wo Ihnen dieses Buch in seiner ganzen Breite und Tiefe erschlossen wird. Was ist das große Anliegen des Propheten? Es ist, wie mir scheinen will, ein Dreifaches. Zuerst möchte Hosea dem Volk einen Spiegel vor Augen halten. Zur Zeit des prophetischen Auftretens herrschte im Land eine große wirtschaftliche Blüte. Diese hatte wiederum erhebliche Auswirkungen auf das Denken der Herrschenden bzw. der reichen Klasse. Es war geprägt von Habsucht und Genuss. Man vergaß den Nächsten. Ungerechtigkeit breitete sich aus. Unterdrückung durchzog die Gesellschaft. Und es obwaltete in der Liturgie ein seelenloses Opferritual. Das heißt, dass der religiöse Kult zwar noch gehalten wurde, aber rein äußerlich. Das Herz war davon nicht mehr betroffen. Gerade dieses Phänomen wird mit einem bekannten Wort des Propheten Hosea umschrieben. Ihr Herz ist geteilt. Dieses sich wegentwickeln von Gott sollte Hosea durch eine symbolische Handlung, nämlich durch eine Ehe, die er eingehen sollte, darstellen. So hebt das Buch mit dem einzigartigen Befehl Gottes an, dass Hosea sich mit einer Kultdirne vermählen solle. Zur Begründung dieses doch befremdlichen Handelns wird gesagt, denn das Land hat den Herrn verlassen und ist zur Dirne geworden. Nun, wie fällt die Reaktion Gottes darauf aus? Das ist das zweite Anliegen dieser Schrift, nämlich genau diese wiederum für menschliches Empfinden befremdliche Reaktion dem Volke in Klarheit vor Augen zu stellen. Selten wird in einem Werk der Heiligen Schrift die Liebe Gottes zu den Menschen so eindringlich und zärtlich und so ganz anders als in Anbetracht der Situation beschrieben wie hier. Mit menschlichen Fesseln zog ich sie an mich. Mit Ketten der Liebe. Ich war für sie da wie die Eltern, die den Säugling an ihre Wange heben. Und hier lernt das Volk in einem einzigartigen und übergroßen Lernschritt, dass Gott eben Gott ist und nicht Mensch. Israel kleidet dies in den überwältigenden Satz, in dem es Gott sprechen lässt: Ich will meinen glühenden Zorn nicht vollstrecken. Und Ephraim nicht noch einmal vernichten. Denn ich bin Gott und nicht Mensch. Ich bin der Heilige in deiner Mitte. Darum komme ich nicht in der Hitze des Zorns. Allerdings kommt hier ein drittes hinzu. Das Volk muss dennoch in die Verbannung nach Assur. Es muss in eine Zeit der Läuterung. Es muss diese durchleben und durchschreiten. Warum? Damit das Volk im Verlust von so vielen Dingen, aber auch in einem gewissen Gottesverlust, erkennt, wer Gott wirklich ist. Wer dieser lebendige Gott in seiner Liebe zu den Menschen, für den Menschen sein kann. Es handelt sich immer und immer wieder um dieselbe Frage, ob Gott einzigartig ist, und zwar in einer umfassenden Art und Weise. Umschrieben wird dieser Sachverhalt innerhalb des Buches mit dem Bild von der Wüste, in die Gott sein Volk hinausführt, also Assur, das Exil. Dort will er sie neuerlich umwerben. Israel soll gleichsam zu den Quellen seines Glaubens zurückgeführt werden und die idealen Verhältnisse der Mosezeit sollen wiederhergestellt werden. Und wer dieser Gott sein kann, wird in einer unendlich anrührenden Metapher deutlich. Ich werde für Israel da sein wie der Tau, damit es aufblüht wie eine Lilie und Wurzeln schlägt wie der Libanon. Seine Zweige sollen sich ausbreiten, seine Pracht soll der Pracht des Ölbaums gleichen und sein Duft dem Duft des Libanon. Ist all das weit weg von unserer Situation, jener der Welt und der Kirche? Nein, so fürchte ich. Der Glaube prägt nicht mehr wirklich unser Leben. Keine Sorge, ich stimme keine Klaglitanei auf die böse Welt und die Lauheit der Christen an, so wie dies von der rechten Seite immer wieder geschieht. Denn hierbei handelt es sich um wesentlich tiefere Dinge, die auch von dieser Seite her nicht wirklich erkannt werden. Es handelt sich um die Frage, ob ich mich wirklich Gott aussetze, und zwar ohne irgendwelche Vorbedingungen, ob ich mich wirklich von ihm überraschen lasse, entgegen meinen festgesetzten, auch religiösen Vorstellungen, ob mein Herz von seiner Botschaft und vor allem von seiner voraussetzungslosen Liebe angerührt und betroffen wird. Es wird eine Krise für unsere Kirche, zumindest für den europäischen Teil, konstatiert. Wie ist diese grundsätzlich zu deuten, vielleicht auch zu bewerten? Diese Krise ist sicherlich zu einem großen Teil von uns selbst verursacht, weil wir in einem nicht unerheblichen Maße aufgehört haben, Gott zu suchen. Ja, aufgehört haben, ihn wirklich zu vermissen in unserer alltäglichen Gestaltung der Welt. Gerne nehmen wir selbst alles in die Hand, was ja nicht ipso facto ungut ist. Aber nur selten versuchen wir inmitten unserer Alltagsgeschäfte, in Pfarrei, Arbeit und Familie, uns an den Grundsätzen des Evangeliums wirklich zu orientieren. Wie handhaben wir denn den Satz, dass in Demut der eine den anderen höher einzuschätzen habe als sich selbst? Trifft uns das Wort Jesu von der Vergebung, dass wir zuerst dem Bruder, der Schwester zu vergeben haben und erst dann kommen sollen, um die Opfergabe niederzulegen? Oder trifft uns der Satz mit dem Dienst, wer unter euch der Größte sein will, der sei der Diener aller? Wenn wir ehrlich sind, ist es doch genau eher das ganz normale Denken, das uns beherrscht in der Gestaltung des Alltags. Genau das meint aber Hosea mit einer seelenlosen Liturgie. Und wenn dem so sein sollte, dann stimmt es nicht Wunder, dass die Krise vorhanden ist. Aber das ist nur die eine Seite. Die Krise der Kirche ist auch als Wüstenzeit zu deuten, als Krisenzeit, als Heilszeit. Gott nimmt uns viele Dinge, an die wir gewohnt waren, so gewohnt, dass wir ihn im Innersten dabei vergaßen. Vieles an Äußerem muss vielleicht weg, damit unser Inneres wieder freigelegt werden kann, damit wir erkennen, was der eigentliche Schatz des Volkes Gottes ist, nämlich ihn, Gott, kennen und lieben zu dürfen und sich von ihm lieben zu lassen, ihn an der Hand zu haben. Es muss uns viel genommen werden und noch mehr wahrscheinlich, damit wir das göttliche Werben wieder spüren und uns von ihm betören lassen. Und gleich nach dem Wort, dass es Zeit sei, Gott zu suchen, schließt sich der Gedanke an, Neuland unter den Pflug zu nehmen, neue Wege der Gottsuche, neue Wege, das Wort zu verkünden, neue Wege, auf die Menschen zuzugehen. Das Heil liegt nicht in den Wegen von gestern. Die waren für gestern gut, sinnvoll und notwendig. Es liegt in dem sich je neu zeigenden Gott. So segne und behüte Sie und alle, die zu Ihnen gehören, der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.